Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir sprechen über eine viel zu laute Ducati V4, meine Abwanderung nach Bosnien-Herzegowina und Actioncams, die zu 38.000 Euro Strafe führen. Dabei habe ich allerdings das falsche Mikrofon ausgewählt. Wir wünschen trotzdem ganz viel Spaß dabei. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, Moment.
Da geht es schon los. Während der Jan sich einschenkt, stimme ich an zu einem Ständchen und singe Happy Birthday
Ach
to
Gott.
You. Happy Birthday.
Ja, bitte nicht, sonst schalten wir direkt wieder ab.
Okay. Happy Birthday, lieber Jan. Happy Birthday to you. Jetzt hat er vor lauter Schreck eine halbe gleich halb weggeext.
Ja.
Und ich muss an dieser Stelle sagen, alles Gute nachträglich, lieber Jan. Ich habe dir zwar zum Geburtstag schon gratuliert, auch am richtigen Tag, diesmal ausnahmsweise. Allerdings wollte ich dir eigentlich über Gasgeflüster Instagram ein Ständchen singen, damit alle Leute das auch wissen. Das habe ich natürlich verpasst. Und das habe ich mir gedacht, es hören ja viel mehr Leute unserem Podcast, als uns auf Gasgeflüster auf Instagram folgen. Deswegen an dieser Stelle alles Gute nachträglich. Und für diejenigen, die uns auf Instagram noch nicht abonniert haben, husch, husch, nur aber los.
Oh Gott, vielen Dank, Michel, zum Zweiten. Ich hoffe, es haben jetzt nicht zu viele abgeschaltet, nachdem es dieses, wie ich finde, diesen Höhenpunkt gab von dem Einschenken meines Bierchens, das ich mir jetzt auch wirklich schon genüsslich reingekippt habe, weil ich dann auch immer so verlegen bin, wenn Leute irgendwas singen. Jetzt habe ich aber auch schon direkt wieder den Faden verloren. Das ist das Alter, 33 knackige Jahre, Schnapszahl. Da fängt es jetzt an, dass ich noch mehr meine Satzanfänge vergesse und dann auch nicht so richtig zum Ende bringe. Aber herzlichen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich so richtig sagen soll.
Ja, überhaupt gar kein Problem. Jan, wir sind Gasgeflüster, der Motorrad-Podcast. In der Regel reden wir über Motorrad-Themen.
Ja,
aber weil ja der Jan nicht nur älter geworden ist und jetzt hier so ein bisschen rumkokettiert hat mit seinen 33 jüngenhaften Jährchen, sondern halt auch ein sehr, sehr technikzugewandter, woker, aufgeweckter, hipper Typ ist, hat er in Vorbereitung auf die Sendung ChatGPT gefragt, was denn aktuell so die trending Motorradthemen sind, damit er weiß, worüber er heute reden soll. Jan, was hat uns dieses allzeitkluge Chat-Programm denn ausgespuckt?
Stimmt, ich habe dir gesagt, bevor ich mir das Bier holen gegangen bin, ich frage mal im ChatGPT, was die relevantesten Themen für Motorradfahrer sind. Ich habe es selbst noch gar nicht gesehen, weil der braucht immer Ewigkeiten, um zu antworten. Und es sind 6 Punkte, wie ich gerade sehe. Punkt 1, Sicherheit. Motorradfahrer sollen immer auf ihre Sicherheit achten. Einstieg, bla bla, ich lese nicht alles vor. Punkt 2, Technik und Wartung. So eine schlaue Aussage dahinter wie, Motorräder benötigen regelmäßig Wartung, um sicher und zuverlässig zu bleiben. Aha. Drittens, Fahrtechnik. Die richtige Fahrtechnik ist entscheidend für ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis. Kommt noch mehr Text. Viertens, Touren und Reisen. Fünftens, Gemeinschaft und Kultur. Was soll das heißen? Viele Motorradfahrende, ich korrigiere jetzt mal hier ChatGPT, schließen sich Gemeinschaften an und nehmen an Veranstaltungen und Treffen teil, um ihre Leidenschaft zu teilen und zu feiern. Motorradfahrer sollten sich über lokale Clubs und Veranstaltungen informieren, um Teil der Motorradkultur zu werden. Also habt ihr gehört, ihr müsst euch darum kümmern. Und sechstens, relevantestes Thema, Versicherung. Das ist ja so richtig Allmann. Alter, ChatGPT ist ja wohl der Inbegriff von irgendwie so einem richtigen Deutschen. Motorradfahren könne man nur mit Versicherung. So, Punkt 6, also Versicherung. Motorradfahrer sollten eine geeignete Versicherung abschließen, um sich gegen mögliche Schäden oder Unfälle abzusichern. Ich muss sagen, wenn ich das so lese, ist die traurige Erkenntnis, hat uns nichts Neues gebracht, aber die gute Erkenntnis, auch ohne KI haben wir hier schon offensichtlich echt die ganzen Themen abgefrühstückt und,
Bäuerchen gemacht, Herr Mahir. Schuld, Junge.
Entschuldigung. kam dann doch nochmal, also die Erkenntnis, dass wir wirklich das auch schon echt großartig gemacht haben. Touren und Reisen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen.
Vernachlässigt.
Ja, es ist ja nicht so ganz dein Metier. Technik und Wartung oft angeschnitten, meistens mit, 3 Kilometer Abstand dran vorbeigefahren am eigentlichen Ziel. Wird auch heute wieder was Schönes. Wir hatten auch letztens einen netten User-Kommentar,
Darauf wollte ich jetzt nämlich gerade zu sprechen kommen. Wir nennen jetzt den Namen nicht. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich den Namen suchen, aber wir wurden so ein bisschen für unsere Inkompetenz geflamed, wie man so schön sagt. Ja, und ich habe mich dann aber auch lange und breit erklärt. Und dann habe ich tatsächlich auch, ich hatte dir das ja dann auch noch geschickt, ein Prostbildchen bekommen. Also das war auch eher so eine Randnotiz, dass wir es mit unserer Inkompetenz im Podcast jetzt nicht übertreiben sollen. An dieser Stelle möchte ich eine sehr, sehr kompetente Warnung hinterher schicken, und zwar von der DEVK. Wir hatten ja gerade das Thema Versicherung schon. Und zwar schrieb mir Mascha Mai Posseckel, wer auch immer das ist, oder er oder sie, ich kann es nicht identifizieren. Auf jeden Fall gab es da eine Warnung, dass Microcars als Fahrzeuge, Mini-PKWs, die zu den Mopeds zählen, laut Versicherung extrem gefährlich sind. Aber sehr beliebt bei der jungen Zielgruppe.
Sind es dieser Renault Twizy oder so?
Wie die genau heißen, weiß ich nicht. Ich kenne die ja nur aus der ehemaligen DDR. Ne? Ja, also noch drüben, aber schon in der neuen Zeit. Weil da sehr viele Senioren oder sehr viele Menschen einfach keinen Autoführerschein hatten. Gab ja auch nicht so viele Autos, musste 18 Jahre drauf warten. Und da gibt es diese Mini-Dinger, die halt nur so eine 25 km/h Zulassung haben. Oder inzwischen sind es 45 km/h Zulassung. Und die haben halt auch nur so ein Moped-Kennzeichen. Und ich kenne die halt eben so aus dem ostdeutschen Raum, weil das halt so die typischen Nicht-Führerscheininhaber-Senioren-Schaukeln.
Ja, ja, aber nee, haben. Guck mal, ich hatte recht, ich habe gerade parallel wieder gegoogelt, der Renault Twizy, das ist dieses Ding, wo zwei Personen auch hintereinander sitzen.
Ah, warte mal, das ohne Fenster, wo du nur einen Kasten Bier reinbekommst?
Ja, genau, also für dich ja eigentlich optimal. Und wo du nur so einen Rahmen an der Seite hast, genau. Wo es mal schön luftig wird und das halt irgendwie auch elektrisch wird. Das ist ein Beispiel. Aber ja, du hast recht, ich habe es jetzt parallel da gegoogelt, habe auch den Bericht dazu gefunden. Es sind auch oft diese bis maximal 45 km/h fahrende Endgegner auf der Landstraße.
Ja.
Also ich glaube, die Todeskombi wäre eigentlich, wenn auf so ein Microcar ein Traktor hinten drauf fährt, der halt 50 fahren dürfte oder so, oder vielleicht 60, gefolgt von einem LKW. Also da wird selbst als Motorradfahrer schon spannend, da brauchst du dann doch eine gewisse Gerade, um da mal dran vorbeizukommen. Aber sowas auf der Landstraße und du kannst eigentlich den Wagen direkt ins Kornfeld setzen, also ganz ehrlich.
Ja. Katastrophe. Aber haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, das Thema hatten wir hier im Podcast auch schon mal. Und zwar gibt es da ja die in Anführungsstrichen sicherere und etwas weiterentwickelte Variante mit diesem umgebauten Fiat 500, der aussieht wie ein Dreirad.
Ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ne?
Ich kann jetzt natürlich nicht mehr die Folgennummer nennen. Was interessiert uns das Geschwätz von gestern? Hatten wir aber schon als Thema. Ja, aber jetzt soll es ja auch um Motorräder gehen. Oder was war eigentlich die Quintessenz ultra gefährliche Dinge?
Ja, ich wollte tatsächlich nur nochmal drauf eingehen. Ja. A, ultra gefährlich, weil die DEVK sagt ja, bei Crashtests schneiden die extrem schlecht ab. Aber soweit wollen wir es ja gar nicht erst kommen lassen. Aber was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, im Zusammenhang mit ultra gefährlich, vor allen Dingen auf ostdeutschen Landstraßen, wenn du da so im mittelthüringischen Raum unterwegs bist, wie ich das ja ganz oft bin, da hast du ja sehr, sehr breite Straßen, ne, so Bundesstraßen. Keine Geschwindigkeitsreferenzpunkte am Straßenrand. Ne? Oftmals sind das ja nur so riesige Felder. Also du spürst nicht, wie schnell du fährst. Das heißt, du bist oft sehr zügig dort unterwegs. Ne? Und ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit des U25-Führerschein-Neulings in Thüringen ist wahrscheinlich auch 130. So, ne?
Richtgeschwindigkeit.
Richtig. Und wenn du mit 130 über die thüringische Landstraße ballerst, ne, und dann poppt dir auf einmal so ein Mini-Ding im Kühlergrill auf, ne, mit 45. Das ist natürlich hochgefährlich. Das habe ich tatsächlich da schon ganz oft gedacht, weil du halt auch kein Geschwindigkeitsgefühl hast, auch dein Gegenüber so schlecht einschätzen kannst. Also Finger weg von diesen Dingern, fahrt lieber so ein Dreirad von Fiat, die dürfen bis 90 km/h fahren.
Aber das ist ein valider Punkt. Du hast ja jetzt vom Gegenverkehr gesprochen, aber ich finde auch tatsächlich, wenn du auf dem Motorrad fährst, ne, Rennradler, ich bin ja selbst auch Rennradfahrer, sind ja aber auch schon auch auf dem Motorrad immer ein gefährliches Ding, wenn du irgendwie im Odenwald unterwegs bist und dann hast du so Lichtschattenwechsel und auf einmal ist da halt ein unbeleuchteter Rennradfahrer. Gab schon manchmal Situationen, wo ich so ein bisschen erschrocken bin, wenn du da mit einer sportlichen Geschwindigkeit angebraust kamst. Aber diese Minicars, die sind ja wirklich, die sehen ja auch aus der Ferne aus wie ein Auto und du denkst halt, okay, die fahren halt schneller. Und dann kommst du da drauf geballert und auf einmal sind die halt innerhalb von 2 Sekunden 5 Meter vor deinem Vorderrad, ne?
Ja, ja, ja.
Also Katastrophe, diese Dinger. Aber gut. Kommen wir auf Motorrad zu sprechen. Und du hast mir zuvor einen Artikel weitergeleitet, der ja sehr gut anknüpft an unsere letzte Folge. Wer sie noch nicht gehört hat, wir hatten in der letzten Folge den Staat zu Gast in Form eines Polizisten, mit dem wir mal so über das Thema Straßenverkehrsordnung, Motorradkontrollen und so weiter gesprochen haben. War echt ein geiles Ding. Shoutout nochmal an die Polizei in Sachsen-Anhalt, war das, ne? Ich verwechsel es immer da oben, ja.
Absolut, genau. Sachsen-Anhalt.
So, und daran angeschlossen hat sich doch gerade eine Nachricht in Kombination mit der Polizei, nämlich Kulewu, spricht man den so aus? Ja.
Kulewu, ja.
Ja, ein extrem großer YouTuber aus dem Motorradbereich. Ich weiß nicht, Michel, da kommst du jetzt wieder mit deinen ganzen Influencer-Skills um die Ecke. Wie viele Leute hat der da so als Abonnenten?
Der hat inzwischen die 500.000 geknackt, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist wirklich ein großer. Und was man dazu sagen muss, das schicke ich jetzt gleich mal so ein bisschen vorweg, in Anführungsstrichen, als Entschuldigung in Vertretung seiner Person.
Ja.
Er ist tatsächlich jetzt niemand, der mit seinen Inhalten irgendwie durch krasse Manöver oder sonst irgendwas auffällt. Also er ist jemand, der hauptsächlich in Berlin oder im Berliner Umfeld unterwegs ist, ja, und halt, ich sag mal, so Entertainment,
Entertainment macht. War auch mit unserer Gästin hier, der Anka, aka Affe auf Bike, zusammen, glaube ich, in Thailand waren sie. Ja. Also auf jeden Fall ein Motorradenthusiast aus dem Berliner Raum, der darüber Videos macht. Der ist nämlich mit der Polizei in Konflikt geraten, kann man so sagen.
Nicht direkt mit
der Erklär Polizei. Erklär du es am besten. Ich glaube, du bist mehr drin in der Materie. Ich habe es jetzt anmoderiert, Michel, jetzt spiele ich zu dir und du kannst genau den Spielbericht erfassen.
Ja, sehr gerne. Und zwar, Jan hat es ja angedeutet, wir schneiden dieses Thema ja bewusst an, weil wir in der letzten Folge eben den Herr Fabich, Polizeikommissar Fabich aus dem Harz mit hier in der Sendung hatten und auch das Thema aufgegriffen haben, wie verhält es sich denn mit der Nutzung von Actioncams? Und da war ja auch die Aussage, hey, alles überhaupt gar kein Problem, wenn das Material nur für den privaten Gebrauch ist, nicht veröffentlicht wird, gibt es ja überhaupt gar kein Ding. Wenn Material nach außen getragen wird, muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass Gesichter unkenntlich gemacht werden, wenn keine Einstimmung besteht, dass Stimmen verfremdet werden, dass Kennzeichen verpixelt werden, etc. Und jetzt zurück zu Kulewu. Er hat wohl in 2 Polizeikontrollen die Kamera mitlaufen lassen, ohne dass es da jetzt irgendwie zu größeren Problemen gekommen wäre. Allerdings hat er das Material dann eben im Nachgang veröffentlicht und dafür wurde er jetzt gerügt. Jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr ein, wie genau die Begründung war. Da gab es ja so ein gibt es ja so einen genauen Fachbegriff dafür. Jetzt lädt das hier natürlich so lange, ich mache es natürlich parallel dazu auf, alle akzeptieren.
Und ich jetzt in der Zeit
Verletzung weiter. Der Vertraulichkeit. Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in 2 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 38.500 Euro verurteilt. Fuck. Das ist mal eine richtige Ansage.
Das ist tatsächlich echt heftig. Also wir haben ja, glaube ich, schon mal mit einem Gast auch gesprochen und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man mit YouTube sicherlich auch gutes Geld verdienen kann. Es ist sicherlich auch viel Arbeit dahinter, auch der Kulewu ist da bestimmt ein vielbeschäftigter Mann. Nichtsdestotrotz, 38.500 Euro, das ist mal echt ein Ding für 2 Videos, die da mitgeschnitten wurden. Und soweit ich das mitbekommen habe, also müssen wir ihn vielleicht auch eines Tages einfach nochmal fragen, weil tatsächlich viel passiert ist da ja auch gar nicht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck aus denen, Nachrichten, die ich dort gelesen habe, dass das jetzt mega das drastische Ding wäre und hier irgendwie Leute durch den Kakao gezogen werden. Aber vielleicht fragen wir uns eines Tages nochmal, was wir auf jeden Fall mitnehmen können in Anschluss an die vorherige Folge. Videos machen und vor allem dann veröffentlichen, muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn ich jetzt hier den Brützel-Account auf YouTube erstellen würde, würde wahrscheinlich kein Schwein nachkrähen. Das Landesgericht, das mich da verurteilen würde, wird wahrscheinlich sagen, hier, komm, sperr den Account und sind alle glücklich. Bei so einer Größe ist das dann natürlich ein ganz anderes Thema. So viel aber rund um das Thema Polizei. Ich habe ein paar Themen mit dabei, die auch tatsächlich mit dem Motorrad zu tun haben.
Ja, Gott sei Dank.
Ich fange einfach mal wieder an und das aber mit einer Frage nochmal an dich. Ich glaube, vor 2, 3, 4 Folgen hast du erzählt von deiner Triumphpräsentation. Wo war das denn? Jerez. Das war doch das Ding, wo du keine Kombi hattest, weil du am Flughafen, weil das alles verloren gegangen
genau,
ist.
Genau.
Weil da wollte ich noch mal, nicht geflogen ist. Da wollte ich nochmal ein Thema ansprechen. Das können wir auch sehr kurz halten. Aber es geht um Design. Jetzt kommt ja wieder der Vorwurf, ja, der Jan, der will einfach immer nur sagen, dass sein Motorrad eigentlich das geilste ist und alle anderen sind Käse. Die Triumph finde ich ja wirklich hübsch, vor allem seit sie dieses, Design-Update gemacht haben zu diesem mehr
Facelift,
Hornissen,
so, ja.
Ja, mit diesem Hornissen-Look, mit diesen LEDs und so. Finde ich schon ganz geil und ist auch ein cooles Motorrad. Nur habe ich dann bei den Bildern und den Videos, die du gemacht hast, auch gesehen, die haben jetzt dieses Ding da auch einfach wieder in so gelb hingestellt.
Mhm.
Was soll das? Das hat doch irgendwie BMW auch mal gemacht mit irgendwie so ein, also auch bei den Autos jetzt, hier in München fährst du ja unter den M-Motoren, fährst du ja kein anderes Auto, also ist ja ein Kleinwagen, sonst eigentlich nur Porsche und Lambo angesagt. Aber BMW hat das ja auch mal angefangen, auch mit Motorrädern, die in diesem Goldgelb. Grün. Nee, ich meine dieses Gelb. Die haben auch diese K1600 beispielsweise auch in so einem Gelb dargestellt. Und jetzt hat Triumph das auch gemacht. Was soll das? Also ich bin ja kein Fan davon, dass alle Motorräder immer nur schwarz sind. Das ist ja auch immer so ganz gern gesehen. Wer meine Pornoletten, Motorradstiefel kennt, der weiß, dass ich
ja
ein großer Fan von Farbe im Motorradbereich bin. Aber dieses Gelb, alter Falter, was ist denn mit diesen Designabteilungen los? Denken die sich so, ich habe letztens Gasgeflüster gehört, schwarze Motorräder ist nicht so in, lass mal was anderes machen. Komm, dann machen wir so ein, das ist vor allem, also so ein gewolltes Goldgelb, aber eigentlich ist es eher so ein Popelgelb. Also so, wenn du, keine Ahnung, 3 Tage Schnupfen hast und dir dann so ein Fladen da aus dem Nasenflügel ziehst. Ungefähr so ein Gelb hat diese Triumph und hatte auch diese BMW. Und ich finde es fürchterlich. Was soll das?
Also, passen Sie auf. Du hast dieses Motorrad ja nur auf Bildern gesehen. Und ich habe natürlich auch ein Bild gemacht und veröffentlicht bei mir auf dem Asphaltsüchtig Instagram-Account. Und habe versucht, die Farben so einigermaßen wie so realistisch wie möglich quasi darzustellen. Und ich habe das Gleiche gedacht wie du, als du es jetzt gerade beschrieben hast. So, wie gelb, wie geht das? Und ich habe es aber quasi nur analog sozusagen gesehen. Nicht analog, nur als Bild, ne? Also nicht real. Mhm. Und ich muss aber sagen, und es ging wirklich allen so, alle, die dieses Motorrad live gesehen haben, haben einfach gesagt, was eine geile Farbe. Das ist einfach das schickste Modell gewesen. Und es ist halt so ein, wie soll ich sagen, so ein Mischung aus Honig und Sonnengelb mit Metallic-Effekt. Und es ist einfach richtig geil. Also es sieht so, so, so gut aus. Auf den Bildern schwierig, gebe ich zu, ist einfach so. Und in echt aber wirklich ein Hingucker. Und da ist der große Unterschied zu den BMW-Farben, die du von angedeutet hast. Ich hatte dieses Rotzgrün schon angesprochen. Mhm. Die BMW S1000 Doppel-R, ne? Und auch diesen BMW, den M3, gab es mal in diesem BMW Competition M-Grün oder wie auch immer das hieß, ne? Und das sah halt einfach wirklich aus wie hochgezogen und ausgespuckt. So, ne? Also das war... geht gar nicht, aber davon ist dieses Triumphgelb ganz, ganz weit entfernt. Ich habe aber tatsächlich, weil dich Gelb ja gerade so getriggert hat, habe ich dir gerade, ich weiß nicht, ob du dein Handy in der Nähe hast oder dein WhatsApp auf dem Rechner, habe ich dir gerade mal so einen kleinen Teaser geschickt meines neuen Kombis. Und
ja, geil.
Und der...
Boah, aber was ist denn da schiefgelaufen? Darf ich, soll ich es beschreiben?
du kannst es gerne beschreiben, weil das hat, das heißt, ich habe das ja auch schon so ein bisschen auf Instagram mitkommuniziert und so ein bisschen diese Namensschriftzugsgebung.
Also wir müssen jetzt mal ein bisschen von Instagram loskommen, weil sonst denken sich die Leute, was soll der Käse, ja? Ihr könnt uns auch gerne, die E-Mail-Adresse funktioniert wieder, info@gasgeflüster.de. Auch schreiben, wenn ihr mal so ein Zeugnis haben wollt, dieses Bild von Michels Geschmacksverlust. Nein, es ist natürlich ein wunderschöner
Auf keinen Fall.
Ich habe das Bild jetzt, schreibt mir und ich schicke euch das gerne mal zu. Es ist ein Lederkombi, Einteiler, hinten mit, wie soll man sagen, einer schwarzen Farbgebung hauptsächlich. Im Rückenbereich haben wir eine weiße Rückenfläche. Man sieht die Arme rechts und links da so runterhängen, wie das halt an so einem Lederkombi ist, der an einem Kleiderbügel hängt. Das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. Ich sehe also gerade die Rückpartie. An den Armen, also an den Oberarm-Innenseite, haben wir eine großzügige neongelbe Fläche. Nach außen hin haben wir am Oberarmbereich eine weiße Fläche, im unteren Bereich des Oberarms eine neon-orangene Fläche.
Das Neonrot, ja. Das Neon-rot. Täuscht ein bisschen auf dem Bild.
Ja, Entschuldigung, ja. Ach so, das macht natürlich vieles her. Die Bilder täuschen hier oft, ich merkte schon, ja. Die Triumph in ihrem Rotzgelb sieht in Natura wohl offensichtlich auch viel besser aus. Hoffen wir, dass auch für den kommt. Na, das sieht gut aus, Michel. Ich habe ihn ja vorher auch gesehen. Wir haben auch im Rückenbereich noch neonrote Zierstreifen. Das Ding hast du bei Stefan Röttger anfertigen lassen. Das heißt, wir haben den Skillskin bzw. Paramount Protection Schriftzug auch auf dem Rücken. Die Rückseite, der Popo-Bereich, nenne ich es mal, ist dann wieder komplett im Schwarz, genauso wie die Rückseite des Oberschenkels. Aber es zeichnet sich ab, die Randbereiche des Oberschenkels und der Hüfte sind weiterhin im Neongelb. Und dann, und das finde ich jetzt, wo ich gerade genauer drauf schaue, auch wiederum ganz geil, es steht dann hinten drauf Michel 76, also so wie Valentino Rossi The Doctor hinten auf seinem Hüftbereich draufstehen hat, steht bei dir Michel 76, das ist ja in der Motorradsportszene weit verbreitet, dass da der Name aufgeführt ist. Und da steht eben Michel 76 und der I-Punkt ist einfach eine verdammte Blume, Alter. Ist hier Flower Power angesagt oder was? Was ist denn mit dir? Also es ist ja, Comic Sans ist da ja ein Witz gegen, also sagen wir mal, eine gewöhnungsbedürftige Schrift. So viel darf man auf jeden Fall sagen. Aber was ich natürlich wiederum extrem schön finde, dieser Schriftzug Michel hat eine Umrandung in verschiedenen Farben, die doch sehr ans Gasgeflüster-Logo erinnern.
Absolut, absolut. Und zwar ist natürlich unser Gasgeflüster-Logo so ein bisschen auch in der Form und der Form und Farbsprache, so 70er-Jahres-Style. So ist tatsächlich auch dieser Schriftzug. Und was du jetzt natürlich unterschlagen hast, ne, was ich tatsächlich sehr schön fand, weil es gab verschiedene Varianten von diesem I-Punkt über dem Michel-I. Das gab es einmal als Smiley, was ja total 70er oder 60er, 70er Jahre ist, ne? Das gab es.
Die 76 Blume. Mal kurz, das ist dein Geburtsjahr oder was?
Ja, jetzt übertreibt man nicht hier so, ne?
Stimmt.
Nein, 76 ist ja meine Stadtnummer. Also das ist ja die, hat sich irgendwann mal so ergeben. Ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal erzählt, dass ich eigentlich immer die 13 wollte. Und 13 war aber einfach sau oft vergeben. Und dann habe ich halt einfach nach einer Kombination gesucht von Zahlen, deren Quersumme 13 gibt.
Wow, stimmt, ja, hast du schon erzählt.
Genau, so, ne? Und dann kam halt die 76, weil das für mich so die schönste Zahl war. Und da spiegelt sich halt aber auch so ein bisschen das Thema wieder, ne? So 70er Jahre, deswegen 76. Und warum komme ich nochmal auf das Blümchen zu sprechen? Das liegt natürlich daran, weil das nicht irgendeine Blume ist, sondern die Blume tatsächlich hart im Wind steht und die Blütenblätter so unterschiedlich geformt sind und eins rausreißt und fortfliegt vom Pfadwind. Das ist quasi noch so dieses, der Kreativmoment zusätzlich in diesem Blümchen drin.
Also man muss dazu sagen, ich habe es vielleicht auch deshalb etwas despektierlich beschrieben, weil ich natürlich einfach neidisch bin. Es ist ja immer so, man kennt mich, alles was geiler ist als das Zeug, was ich habe, wird natürlich erstmal abgetan als Scheißdreck. In dem Kontext auch. Aber ich bin es gespannt, dann einfach mal zu sehen. Wie kamen wir jetzt dazu? Über Farbgebung der Motorräder und deswegen genau. Sind wir auf dein Kombi gekommen.
Ja, weil du es ja von Gelb und Grün hattest und da fiel mir quasi ein, hey, Moment mal, in dem Kombi, da ist jetzt die Tage die Vorschau gekommen, ich schicke dir das mal, weil auch viel Gelb drin ist. Das war so quasi die Überlegung dahinter.
Okay, also das war dann auch der Themenschwenk zur Triumph. Also ich bin einfach nur gespannt. Mein erster Eindruck war halt einfach nur, was soll das? Aber wenn du mir jetzt sagst, dass die in Natura viel besser aussieht, dann bin ich natürlich sehr offen und gespannt, die dann das erste Mal auch zu sehen.
Ja, pass auf, was mir in dem Zusammenhang doch eingefallen ist, so ein bisschen so ein Farbvergleich, ne? Auch wenn, wie gesagt, da dieser Metallic-Look drin ist. Was ich ja tatsächlich auch sehr cool finde, es sind jetzt wieder zwei Räder zu viel, aber das ignoriere ich jetzt an der Stelle mal, ist Bumblebee von Transformers.
Ja.
Das Fahrzeug, der hat ja auch so ein, ja, jetzt muss ich ja, jetzt Hosen runter. Was ist denn das? Das ist ein Camaro, ist es, glaube ich. Und der ist ja auch in diesem Gelb. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich muss sagen, Gelb ist eine völlig, also wenn es das richtige Gelb ist, ist Gelb eine völlig unterbewertete Farbe. Und wo habe ich denn das jetzt gesehen, wo ich gedacht, wow, krass. Ach, ja, genau. Der, oh, jetzt muss ich schon wieder ein Instagram-Verweis, Slutty, auch so ein Influencer aus der Motorradfahrer-Bubble, hat sich jetzt ein neues Rennmoped aufgebaut und da ist auch relativ viel Gelb im Rennverkleidungsdesign
drin. Scheiße, die 70er, 80er cool. kommen zurück, Michel. Was kommt als nächstes? Wieder lilane Motorräder.
Ja, das hat es ja tatsächlich auch schon gegeben. Mototech, erinnerst du dich an unsere Gäste von Mototech? Ja. Deren Bikes sind ja, also die GSXR-Modelle, die sie hatten, die waren ja so im 80er-Jahre-Disco-Style gestaltet. Also die hatten das schon. Die waren aber so ein bisschen ihrer Zeit voraus. Ich glaube, das hat nicht so richtig verfangen. Ich habe aber das Gefühl, die 70er, die kommen wieder. So, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, das neue Design für den Kombi und für mein neues Rennmotorrad wird auf jeden Fall ein 70er-Jahre-Design.
Oh Mann. Wobei das Neongelb ist ja noch so ein bisschen weg. So, lass uns...
Ja, auch dieses, ich muss sagen, diese Kombination mit dem Lila dazu finde ich einfach mega geil. Das
Boah, Lila, Alter, niemand sagt Lila, das heißt Lila. Egal, schreibt uns mal, wie ihr Gelb findet, wie ihr es findet, ob ihr euch vorstellen könnt, ein gelbes Motorrad zu fahren oder ob ihr schon ein Lilanes hattet. Würde mich doch tatsächlich mal interessieren, wer da noch mitreden
Lilane kann. Lilane Lederkombis aus den 80ern waren
auch ja, sehr gerne gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Jungs von Mototech da waren. Ich habe gerade versucht, parallel zu schauen. War auf jeden Fall auch eine coole Folge. Die können wir auch mal wieder einladen. Mal schauen, was bei denen so alles passiert ist, außer lilane Motorräder. Ich habe noch ein anderes Thema, das ich eigentlich schon seit 3 Folgen erzählen will.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter carloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Pass auf, Michel. Ich habe ja mal immer die Träumerei gestartet. Boah, ja, Enduro und so ist ja auch ein Themengebiet. Davon habe ich überhaupt keinen Plan. Sollte man mal machen. Wir hatten es ursprünglich mal vor, auch zu zweit anzugehen. Mhm. Aber dein Terminkalender ist natürlich wieder jeglicher Vernunft und eine gemeinsame Terminfindung ist unfassbar schwierig. Du bist ja jetzt auch in der IDM irgendwie wieder voll am Start und hast da auch noch einen Wettbewerbspodcast aufgezogen. Bewertet ihn nicht schlecht. Hört mal rein. Wie heißt der?
Slicks and Sunglasses. Hatte ich ja hier auch schon so ein bisschen drauf hingewiesen. Jetzt werde ich meine schon wieder Instagram in den Mund genommen. Aber auf jeden Fall gibt es da den neuen IDM-Podcast, genau. Auch unter anderem Spoiler oder beziehungsweise Verweis auf einen unserer Gäste. Die nächste Folge ist mit Patrick Hobelsberger. Der 25-Stunden-Mann hieß die Folge, haben wir letztes Jahr aufgenommen. War eine super coole Geschichte und der ist jetzt in der zweiten Folge vom IDM-Podcast auch mit dabei und plaudert wieder aus dem Nähkästchen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Cooler Typ.
Wie dem auch sei, hatten wir über das Thema Endurofahren gesprochen und in Mangel an Alternativen, was das Zeitliche angeht, habe ich dann irgendwann doch einfach selbstständig Nägel mit Köpfen gemacht. Und ich werde Enduro fahren gehen.
Im September.
Im September. Und zwar ordentlich. Wir hatten ja auch hier zu Gast Tilo Günther nimmersatt und irgendwie auf allen motorisierten Zweirädern unterwegs. Und der hatte ja auch erzählt, der ist ja wild unterwegs, bei sich irgendwie auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen, bei diesem Red Bull Race da irgendwie, wie heißt es, in Salzburg in Österreich, wo es da hochgeht.
Erzberg.
Also, Erzberg, so.
Ja.
Und der war letztes Jahr auch unterwegs in Bosnien-Herzegowina bei Enduro Spirit und hat davon ja geschwärmt, als ich nochmal mit ihm gesprochen habe. Und dann dachte ich, okay, ich buche mich da mal ein. Und da gibt's unterschiedliche Angebote. Die Website ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, also nicht so ganz Web 2.0. aber er hat mir noch, ich habe mir noch geschrieben und gesagt, ey, das wirkt aber alles so ein bisschen, ja, schwierig. Und er sagt, doch, doch, coole Jungs, macht das und so. Dann habe ich noch einen Kumpel gefragt, der kommt auch mit uns eingebucht in so ein 5-Tages-Programm. 3 Tage davon fahren, 1 Tag Anreise, 1 Tag Abreise, weil Bosnien ist ja jetzt nicht gerade ums Eck.
Mhm.
Und das einfach auf die Empfehlung hinaus gebucht und ich muss ehrlich sagen, mich erst im Nachgang damit genauer beschäftigt, was da passiert.
Was auf dich zukommt.
Ja, diese 5 Tage oder 3 Fahrtage inklusive Maschine, Übernachtung, Sprit, Reifen, all sowas, kostet, glaube ich, 750 Euro oder so. Was ich, also ich habe mich jetzt, habe keinen großen Preisvergleich gemacht, aber für mich klingt das erstmal echt ziemlich fair, muss ich dazu sagen.
Voller Schnapper, ja.
Ja, also klingt für mich echt nicht nach viel. Ich meine, natürlich kommt dann noch die Anreise dazu. War dann irgendwie ultra nett, super nette E-Mail-Kommunikation dann auch mit dem Dude, der das Ganze macht. Und habe mich dann aber erst nach der Buchung, nachdem ich meine, es sind mittlerweile 2 Leute, die noch mitkommen, nachdem ich die beschwatzt habe, habe gesagt, ey Leute, komm, lass mal Enduro fahren, irgendwie Bosnien soll ganz geil sein, lass mal machen. Haben die gesagt, ja, habe ich mich danach mal damit beschäftigt. Und das Ganze heißt enduro-spirit.com oder so, könnt ihr mal selbst googeln. Auf jeden Fall gibt es da auch diverse YouTube-Videos zu.
Und die alle am Ultra abbuttern und abspacken und Alter. Also ich, du hast mir das erzählt, ich habe das gesehen, habe gedacht, also ne, Jan hat es ja schon erwähnt, er war mit welchem Motorrad, mit der Honda
Africa Twin.
Africa Twin, hast du ja mal so ein Enduro-Training gemacht,
ja.
So, ne?
Ja.
Aber das ist ja quasi die Nasenbohrer-Variante ja. Von dem, was du dir da 3 Tage antun willst, ne? Das
also ist
ja
mit Flussdurchquerungen
und Bäume überhüpfen.
Alter,
und
es ist
alles,
völlig, so, ne? Also diese mit der Africa Twin da irgendwo auf dem ADAC-Gelände ein bisschen rumfahren, ja? Das ist im Vergleich zum Fahrradfahren, aber irgendwie mit dem Bobbycar durch die Gegend fahren. Also ist der, ich habe mir diese YouTube-Videos angeschaut und seither muss ich echt sagen, geht mir der Stift.
Also, zu Recht, Entschuldigung.
Alter, vor allem, du schaust dir diese YouTube-Leute an, Chain Brothers, auch irgendein größerer YouTube-Dude war da irgendwie unterwegs und du siehst, am Ende des Fahrtages macht er so eine Aufnahme und der ist fertig mit der Welt. Du schaust dem ins Gesicht und diese Augen sind einfach glasig.
Leer, ja.
Ja, da ist wirklich, da ist nichts mehr zu holen. Also an dem Tag hättest du wirklich dem alles erzählen können, der hätte dir wahrscheinlich geglaubt. Also drastisch. Die Leute sind völlig fertig. Jens Cook auch wieder so ein, den kennt man, glaube ich, auch aus Grip, so ein Motorrad, genau. Automagazin. Der war irgendwie auch dort. Der hat sich letztes Jahr dabei verletzt. Dachte ich auch, ja, geil.
Und der ist ja ein routinierter Offroad-Fahrer und also gut, ein sehr, sehr starker Motorradfahrer. Der ist ja auch EDM gefahren, wie gesagt, sehr viel Offroad unterwegs. Also ich muss ehrlich sagen, du hast mir das geschickt. Ich habe da meinen Terminkalender gecheckt und es ist tatsächlich am letzten EDM-Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also es geht terminlich bei mir nicht aus. Nachdem du das gebucht hattest, wir hatten ja vorher über den Termin gar nicht gesprochen, habe ich dann geguckt und ich dachte, okay, da bin ich auf jeden Fall, egal wie es sich dreht und wendet, auf nicht dabei.
Ja.
War dann aber auch ein bisschen froh, weil ich einfach gedacht habe, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich will das unbedingt mal machen so, ne, und mich da irgendwie versuchen ranzutasten. Aber sich da 3 Tage das Brett in Bosnien zu geben, also.
Also wirklich, man muss dazu sagen, das ist halt nicht irgendwie irgendein Forstweg langfahren oder so, ne, und hier mal so ein bisschen Schotter und dann kommt mal so ein bisschen Sand, sondern, also, was hier Mountainbike-Trails sind für die halt wahrscheinlich die Einsteiger.
Highways, so, ne?
Enduro, ja, also brutal. Ich bin unfassbar gespannt, was noch hinzukommt, neben dem ganzen sportlichen Ding, also wenn du die Leute da siehst, die sind halt wirklich alle auch am Pumpen, ist aber auch die Ernährung. Ich bin ja Vegetarier und hab dann aber gesehen, und das finde ich total geil, die fahren dann halt wirklich irgendwo den Berg hoch und kommen im hinterletzten Kaff irgendwie an, wo wirklich, keine Ahnung, vielleicht alle 3 Monate mal der Postbus durchfährt, so gefühlt. Und haben da ihre Kontakte, die den Leuten dann halt Essen zubereiten. Ich glaube, wenn ich da hinkomme und sage, ich bin Vegetarier, dann bin ich da am zweiten Tag verhungert.
Das gehört auf jeden Fall dazu. Sollst du hier noch schnell bei den Hobbits vorbeischauen, ein bisschen so ein Lembasbrot einpacken, damit du irgendwie was zu kauen hast und wenig Gewicht und maximale Proteinschub, keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch. Ich packe noch ein paar Infusionen rein und was weiß ich. Also das geht jetzt nur noch per Sonde dann dadurch. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wer Enduro Spirit in Bosnien schon mal erlebt hat oder sich damit beschäftigt hat oder andere Tipps vielleicht für mich auch in der Vorbereitung hat, das habe ich vergessen zu sagen. Also auch Ausrüstung, Enduro-Helm und Kleidung ist auch mit alles mit dabei.
Nicht dein Ernst.
Doch, ist ultra
krass. Ja, krass.
Ultra krass Angebot, ja. Wer da noch irgendwie Tipps hat, wer mir irgendwie helfen kann in der Vorbereitung, der möge das gerne tun. Ich versuche mich weiter am Sport, um zumindest die konditionelle Komponente so ein bisschen in Kontrolle zu haben, wenn schon das fahrerische Können überhaupt nicht da ist. Also das ist was, eine Buchung, die ich hier mal teilen wollte und vielleicht gibt es Support, vielleicht können mir auch Leute sagen, ja, das sieht auf YouTube immer so ganz wild aus, Jan, aber du machst es schon. Das wäre schön. Der Michel hat es gerade nicht so gebracht.
Nee, ich wollte aber tatsächlich einen Community-Aufruf starten, beziehungsweise ich habe da jetzt tatsächlich gerade drüber nachgedacht, weil etwas, was du sehr, sehr viel brauchen wirst, während du da fährst, sind natürlich Bremse und Kupplung. Und ich habe jetzt gerade überlegt, da wäre es natürlich, wenn du dich körperlich schon darauf vorbereitest, vielleicht auch geschickt, bitte so eine, gibt doch diese komischen Flexibälle, wo du so die Handmuskulatur
ja, oder auch diese, ja, ich weiß, was du meinst.
Oder diese Klemmen, ne, oder ja. diese
Zangen. Handexpander oder sowas, ja.
Irgendwas, ich habe auch an Expander gedacht, ich weiß nicht, ob das so heißt, ne. Auf jeden Fall, wenn du sowas halt zur Verfügung gestellt bekommst, also Leute, Jan hat Geburtstag gehabt, wenn ihr Bock habt, schickt ihm Trainingsmaterial. Und an dieser Stelle muss ich auch noch erwähnen, gehen ganz viele Grüße raus an Lea, die uns diese Woche geschrieben hat. Neu dazugekommene Gasgeflüster-Liebhaberin.
Stammtischbeiwohnerin.
Und sie hat tatsächlich den Finger erhoben und hat gesagt, Michel, das Hasseröder, das du in einer der Folgen getrunken hast, das ist doch alten Männerplorre.
Ja.
Und das geht so nicht. Und hat mir das Meißener Schwerterbier, glaube ich, empfohlen.
Was kommt also, denn alles aus Meißen? Nicht nur Porzellan?
Porzellan,
ja. Das ist ja der Wahnsinn, auch Bier.
Krass. Das Meißner Schwerter wird wahrscheinlich auch aus Porzellantassen getrunken und nicht aus Biergläsern. Ich weiß es nicht. Bin ich mir sicher. Egal. Ja, genau. Also, aber du hast ja im Vorgespräch hat Jan angedeutet, er ist jetzt nicht so der große Fan von Steinzeug für Getränkeaufbewahrung. Also er trinkt sein Bier sehr gern aus dem Glas, nicht aus der Flasche, aber auf keinen Fall aus dem Krug.
Ja.
So, ne? Das ist so die Herausforderung.
Aber aus Porzellan, wahrscheinlich kommen die auch in Porzellanflaschen, kann ich mir gut vorstellen.
Aber tatsächlich, die gibt es ja auch mit diesem Püllekin-Verschluss, den du so schlecht aufbekommst. Ne? Da gibt es ja auch so, gibt es eigentlich auch so Porzellanflaschen, die so ein.
Glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Das wird doch mit dem Druck nicht klarkommen. Aber egal. Gehen wir zurück zum Thema Motorrad. Lea, auf jeden Fall schon mal tausend Dank auch von meiner Seite im Vorfeld. Herzlich willkommen am Biker-Stammtisch. Sprechen wir weiter. Michel, ich habe noch ein anderes Thema, aber ich möchte natürlich auch dich jetzt zu Wort kommen lassen. Und bei dir ist ja zuletzt auch wieder viel passiert im Motorradbereich. Ein Thema weiß ich schon und ich weiß gar nicht, ob ich es ansprechen möchte, weil dann kommt direkt wieder der Neid und du kannst dich auf meinen kompletten Hass einstellen.
Ja, jetzt, mir fällt es immer so extrem schwer, einfach so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ohne dass im Vorfeld irgendwie ein Verweis darauf kam. Aber ich nehme an, du willst auf die Ducati-Präsentation hinaus,
ja,
der ich beiwohnen durfte. Mhm. Sehr, sehr schönes Event im spanischen Süden, unter spanischer Sonne. 208 PS und 123 Newtonmeter befeuert und beschleunigt, war ich auf der Präsentation der neuen Street Fighter V4S, eine reine Rennstreckenpräsentation für ein Naked Landstraßenmotorrad.
War schon abstrus, dass ihr nicht einmal auf der Landstraße wart, oder?
Das war sehr, sehr, sehr besonders. Man muss aber tatsächlich dazu sagen, das passt auch zum Motorrad. Und, jetzt kleiner Spoiler, ist eigentlich auch als Landstraßenmotorrad nicht mehr so ganz zeitgemäß und das hat eigentlich weniger was mit der Leistung zu tun, die einfach überbordend ist und das Fahrwerk und alles drum und dran einfach super krassen Rennstreckencharakter hat. Also das Ding ist eigentlich eine Panigale mit ohne Verkleidung, also bewusst mit ohne und hohem Lenker. Aber was ich halt einfach nicht, wo ich einfach schier vom Glauben abgefallen bin, vor allen Dingen, nachdem ich da ja auf dieser Triumph-Präsentation gewesen bin und mich da ja auch logischerweise immer wieder mit den verantwortlichen Ingenieuren und PR-Leuten und was auch immer austausche. Und für alle tatsächlich das Thema Geräuschemission ein wichtiger Aspekt ist, weil ab Ende des Jahres, beziehungsweise ab dem 01.01.2024 eine neue Norm greifen soll, und zwar die Euro 5B-Norm, und die vorrangig das Thema Geräuschemissionen wieder betreffen wird. So, und die Hersteller, ja, und die Hersteller.
Ja, das wäre jetzt eh meine Frage gewesen, wo du es ansprichst. Also lass die Katze doch direkt aus dem Sack. Weil hier München nicht weit entfernt von Tirol, Streckensperrung bei allen Motorrädern mit über 95 Dezibel Standgeräusch. Ist die eh schon aus dem Sortiment raus deswegen?
Ja, genau, und jetzt wird es völlig verrückt, ne? Also bei Triumph war das ja genauso ein Problem, deswegen hat sich das als Thema so ein bisschen da bei mir über die Präsentation mitgezogen. Die Triumph Street Triple, das Modell 2020, so wie ich es auch mir privat gekauft habe, hat 95 dB und ist damit raus. So, ne? Die darf nicht nach Tirol. Die neue hat jetzt aber, ich weiß gar nicht wie viel, aber es sind auf jeden Fall weniger als, ich glaube, 92 dB. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest. Und ist damit quasi Tirol fähig und eben auch schon so entwickelt, dass sie die noch nicht näher definierte Euro 5B-Norm erfüllen soll, hoffentlich. Ne? Mhm. Also auch so ein wüstes Thema, weil die Hersteller da quasi mit drin sind, festzuschreiben, wo nun tatsächlich der Grenzwert liegt. Mhm. Und grundsätzlich geht es auch in Anführungsstrichen darum, dieses Standgeräusch und dieses Messverfahren der Geräuschemissionen alltagstauglicher zu machen. Also bis jetzt ist es so, es gibt halt vorgeschriebenen Drehzahlbereich, vorgestrebene Gangstufe und Geschwindigkeit und da wird das dann quasi gemessen. Und in Zukunft wird das so sein, dass diese Geräuschemission in allen Gangstufen, bei allen Drehzahlen bis 100 km/h erfüllt werden müssen. Auch so ein bisschen so eine Lücke, ne? Weil der Hersteller sagt, ja, mehr als 100 km/h darfst du auf der Landstraße sowieso nicht fahren. Ne? Mhm. So ein bisschen Realitätsverlust bei Betrachtung des normalen Fahrverhaltens von Motorradfahrenden auf Landstraßen, aber egal.
Hey, warte mal kurz, da muss ich aber mal kurz einschränken. Wir haben ja letzte Woche auch mit dem Herrn Fabig von der Polizei darüber gesprochen, wie andere Länder das haben. Und in Österreich darf ja die Geschwindigkeit geschätzt werden.
Ja.
Das heißt, wenn das Motorrad sehr laut ist, so ein neues, bist du auf jeden Fall am Sack.
Warum?
Naja, auf der Landstraße, ich weiß gar nicht,
was also, du meinst, weil die Geräuschemission das Schätzen beeinflusst?
Ja, dann wird es ja wahrscheinlich wieder eine Klappensteuerung geben. Und ab 100 km/h hast du da aber nochmal 30 Dezibel mehr drauf. Und da muss man,
darauf,
ja, und da musst du ja da, also man kann kritisch gegenüber diesem Schätzen stehen, aber dann kannst du halt schon ziemlich safe sagen, ja, Keule, du warst auf jeden Fall über 100 km/h schnell.
Ja, stimmt. So, das könnte man, aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding, weil das ja nur auf neue Motorräder dann zutrifft, ne? Also
alles, klar, aber da kann ja trotzdem jeder Blinde die Geschwindigkeit schätzen.
Ja, aber theoretisch nur bei neuen Motorrädern so, ne? Und das musst du natürlich identifizieren und abschätzen können. Aber ist auch völlig egal, ne? Es ist, wir wollen ja quasi in der Zeit noch etwas zurückreisen und bei den antiquierteren Modellen sozusagen bleiben. Also wie gesagt, Triumph hat versucht, sich irgendwie an diese 5B-Norm heranzutasten und irgendwas zu bauen, was der hoffentlich Konformität entsprechend sozusagen ist. Ducati hat sich diese Mühe nicht gemacht. Ducati ist Street Fighter. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Die hatte ich ja, also die V4S, als die 2020 rausgekommen ist, hatte ich die ja als Testmotorrad. Ne? Bin sie auf der Rennstrecke. Wir sind ja zusammengefahren.
Wir sind zusammengefahren, ja.
Und du hattest dich ja auch unter anderem nicht nur bei der Panigale V4R, sondern auch bei diesem Modell, glaube ich, darüber beschwert, wie laut sie doch sei, wenn man hinter ihr auf der Rennstrecke herfährt.
Ja.
So. Und die Street Fighter V4S ab 2020 hat ein Standgeräusch von sage und schreibe 106 Dezibel.
Das ist nicht dein Ernst.
So, jetzt das 2023.
Warte mal, man muss mal kurz dazu sagen, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten die Lautstärke-Geschichte ja schon mal, alle 10 Dezibel erhöht oder verdoppelt sich die wahrgenommene Lautstärke eines Motors.
Und genau,
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meine BMW S1000R hat 97 Dezibel Standgeräusch, darf deswegen nicht mehr durch Tirol fahren. Ich glaube, eine GS ist, und das ist ja das meistverkaufte Motorrad hier in Deutschland, bei 94 Dezibel oder so, oder 95, gerade knapp drunter. Und wenn du jetzt sagst, sie hat was, 106 oder 107?
106 hat die alte, die neue hat 107. Also die sind sogar noch lauter geworden. Alter. Das ist einfach so
absurd. Aber was, also ganz ehrlich, also da muss man jetzt immer sagen, hat dir niemand ins Gehirn geschissen?
Also ich glaube, Ducati denkt sich halt einfach über Performance über alles. Ne? Also darum haben sie es tatsächlich auch gemacht.
Ja, aber eine Klappensteuerung hat doch nichts mit Performance zu tun, auch wenn die das immer gerne verkaufen wollen.
Ja, die Klappensteuerung ist ja auch im Stand nicht aktiv.
Ja,
so, okay, ne? Es ja. Ist, also, ne? Also, wenn das Moped steht, deswegen hast du ja auch, ne, die Fahrgeräusch ist ja deutlich geringer als das, also das, nicht das Fahrgeräusch per se ist deutlich geringer, sondern das Fahrgeräusch in dem Messbereich sozusagen, ne? Was ja auch quasi angepasst wird in Zukunft. Genau, auf jeden Fall haben die sich aber gedacht, ne, Performance geht über alles und die wollten halt den Abgasgegendruck im Auspuff im Krümmertrakt quasi reduzieren, haben deswegen die Auspufföffnungen vergrößert, was aber in Folge auch dazu führt, dass mehr Emissionen in jeglicher Form, also auch Geräuschemissionen nach außen treten und das Moped dann einfach lauter geworden ist. So, ne, wo du, es ist, kann man natürlich sagen, ja, ne, es, Motorrad eh schon unendlich teuer, ich weiß nicht, Einstiegspreis irgendwie 28.000 Euro, glaube ich, also für die VVS oder 26,8. Also auf jeden Fall mächtig, mächtig viel Geld für ein Motorrad und dann eben von der Ausrichtung jetzt nicht das klassische Tourenmotorrad, ne? Und es hat sich tatsächlich auch in dieser Berichterstattung von mir, vom Event, jemand aus Österreich bei mir gemeldet und hat gemeint, naja, wir in Österreich können uns diese, also die meisten in Österreich können sich diese Motorräder sowieso nicht leisten, weil in Österreich ja nochmal diese Nova-Steuer dazukommt und diese exorbitant teure Motorräder einfach nochmal teurer werden. Und wenn du damit halt unterwegs bist, gut, dann fährst du halt um Tirol drumherum, weil es sind ja auch nur, ich glaube, es sind auch nur 2 oder 3 Straßen, die in Tirol tatsächlich.
Boah, ich sag das mal allen Leuten, die am Wochenende gerne nach Tirol fahren. Also es ist schon ein bisschen mehr, aber ja, fahr fort.
Ja, ja, also es ist aber nichtsdestotrotz ein kleiner Bereich, fährst halt nicht hin. So, ne? Ich glaube, viele und diejenigen, die sich dieses Motorrad kaufen, die sind sich dessen ja bewusst, ne?
Ja, also, klar.
Es aber, ist ja kein, es ist ja auch kein es ist kein Geheimnis, schon gar kein akustisches, ne? Du kriegst ja einfach mit, was Phase ist. Aber warum hat mich das in Anführungsstrichen so bewegt, will ich jetzt mal sagen. Ich fand es halt einfach. Und das ist jetzt wertfrei. Ich fand es halt einfach krass, wie halt Ducati sagt oder die Italiener, die Italiener bei Ducati sagen, ja, ist mir doch egal. So, ne? Wir wollen halt einfach ein performance-starkes Motorrad. Wir machen auch die Präsentation und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis nur auf der Rennstrecke, weil das Ding halt einfach ein Rennmotor, also in Anführungsstrichen ein Rennmotorrad ohne Verkleidung mit hohem Lenker ist. Ne? Und da ist mir das doch egal. So, ne? Ob das dann halt ein bisschen zu laut ist, ne? Die Leute kaufen das einfach für diesen
einen. Ja, also was ich trotzdem einfach krass finde, ja, kannst du ja denken. Ich frage mich einfach nur, da kommt jetzt wieder die technische Inkompetenz raus. Wäre es wirklich so drastisch schwieriger, das niedriger zu halten, auch dieses ganze Emissionsding, ne? Weil die Leute, die jetzt wirklich sagen, hey, ich gehe damit nur auf die Rennstrecke, mir alles Wurst. Und die zahlen eh schon 28.000 Euro. Die können sich dann ja immer noch eine komplette Schalldämpferanlage da kaufen, wenn sie es unbedingt lauter wollen. Aber der Punkt ist ja auch, wenn die sagen, hey, ist ja nur für die Rennstrecke gemacht. Es gibt ja auch immer mehr Rennstrecken, die auch Lautstärkebegrenzungen haben. Und da ist ja mit so einem Motorrad dann auch kein Spaß.
Ja, das ist richtig. Also es ist mit Sicherheit so, wenn du, keine Ahnung, Sachsenring raus, Lausitzring, gar keine Chance, Hockenheim wird schon schwierig. Ja. So, ne? Hast du mit Sicherheit ein Problem. Und wenn ich jetzt sage, das ist vielleicht auch ein Missverständnis, ne? Du kannst mit diesem Motorrad, und das fand ich ja auch so cool bei der Street Fighter eigentlich, ne? Dass du damit sehr gut beides machen kannst, ne? Die VVS hatte dieses semiaktive Öl ins Fahrwerk, ne? Das funktioniert auf der Landstraße sehr gut. Du kannst das halt einfach einigermaßen komfortabel hinklicken, tatsächlich, also hin digital menümäßig konfigurieren, so, ne? Und du kannst aber damit halt auch ultra schnell auf der Rennstrecke fahren, so, ne? Weil das Ding halt einfach alles mitbringt. Und ja, also das ist jetzt kein reines Rennstreckenmotorrad oder soll kein reines Rennstreckenmotorrad sein, nicht nur für diesen Zweck, ne? Aber das halt einfach, sie sagen, ja, okay, Landstraße kann das Ding immer noch, alles gut, aber uns ist einfach, ist es, ne, und für uns steht halt einfach im Vordergrund, dass es dann einfach das brutalste Motorrad ist. Und das muss man halt auch sagen, die haben halt so ein wie gesagt, wie so ein Geisteskrank-Modus eingebaut, ne, in dem halt das Motorrad komplett ohne Leistungsbegrenzung ist.
Geil, also andere haben Road, Race und Rain und die haben Road, Race und Geisteskrank.
Nee.
Aber die haben nur geisteskrank. Und ein bisschen Road.
Nein, die haben quasi den, Mensch, wie hieß der denn? Full-Modus. Das ist quasi, also was meinst du denn die Riding-Modes? Das ist quasi Race, Sport, Road und Wet, sozusagen. Oder Rain, ne? Und dann gibt die Modi Full und Wet und das sind quasi aber das Motorenmanagement, ne? Und das fand ich halt auch sehr witzig. Der Wet-Modus, ne? Also Motorenmanagement-Modus hat 165 PS, was halt einfach genauso viel ist wie die S1000R. Also das ist quasi deren
Die S1000R Standard, also im
S1000R Standard, ja genau.
Ja, die also hat 165 nicht im PS.
Ja. Nee. Also das Standardmodell der S1000R hat halt quasi so viel Leistung wie der schwächste Modus von der Ducati Street Fighter VVS. Und ich fand, es fühlt sich irgendwie so an wie so ein lustiger Seitenhieb Richtung BMW. Ne?
Also ich muss, wahrscheinlich ja, aber ich muss jetzt schon mal sagen, das ist jetzt kein, wie soll man sagen, einer meiner Rants und Hass-Reden gegen Motorräder, weil sie nicht mein Motorrad sind. Sondern das versuche ich jetzt doch relativ objektiv zu sehen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Ducati vom Design her liebe. Ich finde, es ist so ein geil, gut aussehendes Motorrad. Überhaupt, das ist ja allgemein bekannt, bauen die schon auch ganz schöne Dinger. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist es sowas von aus der Zeit gefallen, so ein Motorrad so zu bauen. Also dann scheint es diesem Unternehmen einfach viel zu gut zu gehen, wenn du sowas baust. Freut mich für die, wenn die es irgendwie machen können. Aber ich muss halt echt sagen, ich würde mich dann doch eher freuen, wenn man da ein bisschen den Zeitgeist erkannt hat und sagt, hey, wir bauen solche Motorräder, auch kompromisslos, aber halten uns zumindest auch lautstärketechnisch dran. Weil man muss mal schon sagen, wenn du hier durch eine Stadt gehst, ja, ich freue mich ja, Motorräder zu sehen, unterschiedlichster Art, auch Chopper.
Wenn ich freue mich auch, welche zu hören, das muss man auch dazu
sagen. Auch das, aber es kommt halt auf das Ausmaß drauf an. Und 107 Dezibel Standgeräusch sind einfach eine Ansage und ich finde es einfach ultra bekloppt. Also wirklich, finde ich, sowas von nervig. Wir reden nur vom Standgeräusch. Da kannst du davon ausgehen, was da passiert, wenn dann hier jemand in München am Strip einfach mal kurz Gas gibt, ja. Da zimmert's dir alles weg und das finde ich einfach sowas von gestört. Und das war ja auch mein Kritikpunkt, als ich damals die Aprilia RSV4 gefahren bin. Also ich war ja eh nicht so der absolute Fan von diesem Motor. Das war mir so ein bisschen ruppig, aber das war einfach eine sehr subjektive Sache. Aber was ja einfach unstrittig war, du konntest nicht bei 50 langsam beschleunigen, ohne dass es halt direkt ein
Scheppert.
Es ein Donner auf dein Trommelfell gab. Und wenn dann die in dem Standgeräusch schon so laut unterwegs ist, muss ich ehrlich sagen, nervt mich, finde ich ungeil. Und wer jetzt sagt, total geil und so, ja, sorry Leute, aber dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn es Streckensperrungen und so weiter gibt, weil es kommt ja noch hinzu. In den Bereichen, die können nicht durch Tirol fahren, fahren sie durch irgendwelche anderen ländlichen Gegenden. Und natürlich, wenn du dich an irgendeine Applauskurve hinbewegst und dort dein Häuschen aufbaust, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du direkt an der Landstraße wohnst, dass es dort halt auch am Wochenende lauter wird. So ist meine Perspektive drauf. Ja, also dahinziehen, sagen, wird laut so. Aber jetzt wohnst du schon zwei Reihen hinten dran, da weißt du, wenn alle so eine Ducati fahren, wirst du trotzdem einfach kein ruhiges Wochenende mehr haben. Und das muss man den Leuten halt auch einfach mal zusprechen, dass sie sich dann darüber aufregen können. Das finde ich einfach zum Kotzen.
Absolut. Also ich bin da völlig bei dir, auch Stichwort Bestandssituation und Veränderungen und Klage und dies und das und Ananas, ne, und Beschwerden unnötiger Art und Weise, ist das, glaube ich, unstrittig, dass die ganze Geschichte sich halt irgendwie in eine negative Richtung entwickelt hat. Und ich habe aber jetzt logischerweise, weil mich das halt auch auf eine gewisse Art und Weise interessiert und bewegt, das Gespräch jetzt schon öfters geführt und es polarisiert tatsächlich auch und scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Deswegen würde mich jetzt hier tatsächlich so zum Abschluss der Sendung auch mal interessieren, was unsere Community dazu sagt. Also lasst uns ganz gern mal wissen, wie ihr zum Thema Ducati Street Fighter VVS im Speziellen beziehungsweise im Bereich Motorradgeräuschentwicklung im Allgemeinen steht. Ob ihr sagt, hey, nee, gibt's nicht so viel, also es gibt eh nicht so viele Motorräder und spielt keine so besonders große Rolle. Nehmt ihr gerne in Kauf und ist für euch auch einfach Teil der ganzen Geschichte. Oder ob ihr sagt, ja, nee, hat sich jetzt in den letzten Jahren schon in eine unangenehme Richtung entwickelt, wäre schon besser, wenn es etwas ruhiger zugeht, einfach auch im Sinne der Allgemeinverträglichkeit und dem Nebeneinander mit Radfahrern, Anwohnern, Wanderern, whatsoever, die eben auch in diesen schönen Regionen unterwegs sein wollen.
Ja, schreibt uns. info@grasgeflüster. Die Mailadresse geht auch wieder. Auch dort könnt ihr euch übrigens, muss ich noch beifügen, anmelden. Wenn ihr mit wollt, am, ich glaube, 17. Juni, Grasgeflüster Ausfahrt, irgendwo im Thüringer Wald. Ich weiß, ihr müsst mehr Informationen bekommen. Eigentlich hatten wir heute auch ausgemacht, dass wir uns hier noch 2-3 weitere Bierchen reinstellen und 3 Stunden klönen. Aber einem von uns, Michel, sind wieder Sachen dazwischen gekommen. Sodass wir auch allmählich fast zum Ende kommen müssen, Michel. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht.
Absolut, so sieht es aus. Deswegen hatte ich jetzt hier diesen Abschlussaufschlag mit dem Aufruf an die Community schon gestartet. Aber ich habe tatsächlich noch was hinzuzufügen zum Thema Ausfahrt. Wir haben inzwischen 10/ unverbindliche Anmeldungen plus uns. Also es sind schon einige Interessenten zusammengekommen und wir haben auch tatsächlich schon Vorschläge bekommen zum Thema Startpunkt, zum Thema Hotelmöglichkeiten etc.
Geil!
Das wollten wir auch noch besprechen. Ich werde das mit Jan auf jeden Fall tauschen. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal Dank an unsere Community für das Interesse und auch für die Vorschläge, die bis jetzt gekommen sind. Also lasst uns gern weiter an euren Gedanken und Ideen zum Thema teilhaben. Und in der nächsten Folge machen wir dann tatsächlich Nägel mit Köpfen. Wir legen uns dann fest, so damit ihr, also ne, Datum steht ja sowieso, 17. Juni. Samstag, 17. Juni, Ausfahrttag, Anreise, Freitag, der 16. Juni. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne?
Ich glaube, ich schaue jetzt nochmal parallel dazu nach. Du kommst aus Darmstadt, ich komme aus München. Wer also auch aus dem Bereich ist und schon Bock hat, da einen schönen Tag hinzufahren, der darf sich da auch gerne wieder melden. Und dann kriegen wir das bestimmt hin. Es ist Samstag, der 17. Juni, wird der Fahrtag sein. 16. wird angereist, 18. ab. Am 17. gibt es irgendwo eine schöne Bratwurst, was auch immer, leckeres Essen. Das hat letztes Jahr auch wunderbar funktioniert. René ist auch wieder mit dabei, Cover Z, der uns letztes Jahr hervorragend den Tourguide gemacht hat. Da freue ich mich ganz besonders. Und ja.
Ja, und apropos Tourguide und apropos Anzahl der Leute, ne? Wir sind jetzt ja schon in einem Rahmen, wo eventuell ein Bier getrunken und die Zunge wird schwer. Nein, wir sind in einem Bereich, in dem man drüber nachdenken kann, ob man die Gruppe eventuell aufsplittet und 2 Geschwindigkeitsvarianten auch in Anführungsstrichen anbietet, wo man sagt, okay, vielleicht irgendwie eine Gruppe, die so ein bisschen zügiger fahren will und eine Gruppe, die ein bisschen langsamer fahren möchte, auch einfach, damit die Gruppe nicht so groß wird. Wenn wir jetzt 14 Leute sind, dann ist halt eh vorbei mit lustig. Also, wenn ihr jetzt der Meinung seid, keine Ahnung, das sind ja bestimmt alles Rase und so. Nee, ist nicht so. Ihr seid recht herzlich willkommen und wir teilen uns das auf jeden Fall auch so ein, dass alle mitfahren können und alle Spaß haben.
Jetzt muss das Ei aber erstmal gelegt werden, bevor wir das Küken füttern können.
Ja, also das Ei ist insofern gelegt, dass der Geburtstermin steht, ne? No. Geboren wird, die Gebärde wird sein am 17. Juni. So nämlich. Okay. Also haltet euch das frei. Thüringer Wald, Thüringen steht fest und damit ist eigentlich der Rahmen schon gesetzt. Also ihr seid uns alle herzlich willkommen. Wir freuen uns.
Alles gesagt für die heutige Folge. Meine technische Inkompetenz muss ich jetzt nicht noch weiter ausbauen. Die Story spare ich mir fürs nächste Mal. Da haben wir auch wieder spannende Themen. Wir freuen uns über jeden, der reinhört. Schickt uns euer Feedback. Vielen Dank. Michel, es war mir ein Fest. Das Bier ist leer und muss jetzt auch meinen Körper wieder verlassen. Dir noch einen schönen Abend. Danke an alle, die zugehört haben. Lasst es euch gut gehen. Auf bald. Tschüss. Tschüss.